Schönen guten Abend hier am Exit. Mein Name ist Paul Schock und ich begrüße euch alle guten am Namen von der Zeitschrift Forum und bei diesem Public Forum über den Umgang mit der Geschichte und der Erinnerung. Wir freuen uns, dass das zu so viel kommen sieht. Das hat man nicht gedacht. Vor allem, weil es meint, dass an den nationalen Vakanzlugang ist oder Chivakanz. Mir vielleicht für ganz kurz Forum nach vier zu stellen oder vielleicht noch absahnisch das vierte drin. Also H4 wäre nach Platz, weil Leute gerne will sitzen, weil es aber wird 2 Stunden dauern oder 1,5 Stunde dauern. Wenn sich gerne will sitzen, H4 ist noch Platz. vielleicht ganz kurz hier nach Forum vier zu stellen, die noch nicht kennen. Forum ist eine Abonnentenzeitung, eine Autorenzeitung. So könnt ihr 11 Mal am Jahr raus. An Forum funktioniert am Anfang als Reso von Autoren an der schon bald 40 Jahre. Wir werden am nächsten Jahr 40 Jahre alt gehen. Und falls ihr das noch nicht kennt, da haben wir ein paar Zeitungen ausleihen, die könnt gerne ranlassen und natürlich auch gerne Abonnent gehen. Den Titel von heute ist Der Mythos vom Mythos, Geschichte im Spannungsfeld von Historikern und Zeitzeugen. Thema von Haut, wie das sicherlich wisst, wird ein besonders brisanzkritischer Rapport, den Lord Lashford von der Historikerkommission ziemlich medienwirksam vorgestellt hat. Am Rapport geht es ein detailliert Art und Weise, was auch zu so erklärt wird, die Verwaltungskommission unter der Leitung von Albert Vera gezielt auf sich aus. Dann NS-Besatzer entgehend geschafft wird. Und das eben für die Identifikation, Vertreibung und die Enteignung von den Juden überlangt. Über diesen Inhalt wird man natürlich hier rüber schwätzen. Mir nicht nur über den Rapport, wie den Titel ja schon undeut, sollte für allem drum gehen, über den Umgang mit Geschichte an Erinnerung an der Gesellschaft. Und was erinnern wir uns eigentlich individuell oder kollektiv? Wem gehört Geschichte? Wer bestimmt eigentlich, was richtig und wichtig ist? Und natürlich auch, welche Bedeutung hat Geschichte und Erinnerung für eine Gesellschaft? Für das man das gut strukturieren, weil ja viele Themen sind, haben wir als Konzept von 3 Themenblick vorgestellt. Für dich wollte man gerne über den Zeitzeug schwätzen. Also, was ist die Rolle an der Gesellschaft? An wer entsteht eigentlich Erinnerung? Dann wollen wir als zweiter Punkt Deutungen und Bedeutungen vom Zweiten Weltkrieg an der Lützebauer Gesellschaft schwätzen. Da werden wir natürlich auf den Arthuso-Rapport angehen, die verschiedenen Narrative vom Zweiten Weltkrieg. Wie kommt eigentlich, dass Langzeit über Resistenz geschwärzt wird, aber nicht über Kollaboration? Und was meinen eigentlich Historiker, wenn sie dafür schwätzen, dass der Gründungsmythos von der Lützebauer Nation am Zweiten Weltkrieg läuft? Aber was ist überhaupt der Mythos? Und dann im dritten Punkt wollten wir gerne über den Nutzen und Nachteil der Historie fürs Leben schwätzen, weil die vielleicht als Nietzsche-Zitat bekannt ist. Da wird dran drum gehen, was ist die Rolle von der Geschichte an der Gesellschaft, wie soll sie vermittelt gehen, und aber auch was sind Triebfedern oder Motivationen von dem Historiker. Ein dickes Programm, also, den wir hier und heute noch wollen, den wir mit Navidi und auch mit ihr wollen diskutieren. Wir werden eben noch zwischen all Themenblock immer eine Diskussion abmachen an dem Plenum, für das jeder von Ihnen seine Ideen, seine Thesen, seine Reflexionen kann mitteilen, selbstverständlich auch Fragen und Navidi kann stellen. Wir weisen nicht allerdings darauf hin, dass die ganzen Aufenthalt abgeholt wird und als Podcast später auf unserem Online-Site zu lauschen wird zu sehen. So, da bleibt man am Anfang just nach David hier vorzustellen. Fängt man mit Simon Beck. Wir sind froh, dass er hier sitzt. Sie ist Geschichtsprofessor Mattenhe, aber treibt da in der Dame auch den Kurs Theory of Knowledge für Schüler vom Internationalen Baccalaureat. Und daneben organisiert sie aktuell für die Stiftung Forum de Civilisation Konferenzen über die Erinnerung und hat den Titel La Mémoire Sélective. Dann haben wir heute Madame Loretta Walz aus Düsseldorf. Sie ist Filmemacherin, Autorin und Dozentin im Themenbereich Geschichte und Biografie. Im Jahr 2006 hat sie für die Zeitzeugendokumentation Die Frauen von Ravensbrück den begehrten Grimme-Preis gewonnen. Und zwischen 2012 und 2014 hat sie im Rahmen der Universität oder des Forschungsprojektes Particip 2 mehr als 120 Videointerviews mit Luxemburger Zeitzeugen geführt. Und dann haben wir ganz auf der anderen Seite den Michael Pauli sitzen, den für die meisten Forum-Leser wohl kein Unbekannten dürfen sehen. hin als Gründungsmember vom Forum an einke mir gehen nächstes Jahr für Jahr hall an den das an den das Prof für transnationale Geschichte ob der Universität Lützeburg. Und dann nirft war hier noch der Präsident von der Historikerkommission über den Rapport von der Question Juive. Wir hätten noch gerne den Vincent Ortuso hier gehabt, aber leider konnte ich aus persönlichen Gründen heute nicht kommen. Und dann haben wir noch zu meiner Linken, also das alles zu meiner Linken, mit dem Herrn Milius sitzen. Hier war als DP-Politiker am Gemeinderat von der Stadt Lützeburg, deputiert an der Chambre, als später auch am Europaparlament und an der Eratoren Agrar- und Weinbauminister sowie auch Bauteminister. Mit dem Grund, wie wir mich invitiert haben, vielleicht nicht nehmen an seiner also politischer Karriere, mir auch an seiner Memoiren, die vor kurzem veröffentlicht wird, Luxemburg im Wandel der Zeit. An interessant, also die kriegt auch da einen zu Kaffee von der Gerwelt. An interessant, dass darin das Baltalschen von seinem Buch oder von seinen Erinnerungen fünf Jahre anholen. Das ist die Zeit zwischen 1940 und 1945, Besatzung von der von Lützeburg durch Nationalsozialisten. Herr Milius, ich will vielleicht ganz einfach mal dich aufhängen, erfrohe in ganz allgemein, wie war zu dir das Buch geschrieben? Aber wie war heute auch der Zweite Weltkrieg so eine dominante Rolle daran?
Für den 11. November 2011, das ist schon ein Zeitchen hier, da haben wir am Lützeburger Land einen Artikel gelesen, den wurde überschrieben «Vaincre le mythe national» oder wie wurde ich meine vor, so «Vaincre le mythe national». Ich habe mich gefragt, was das steht. Und ich habe das gelesen, und den Autor, das wurde er auch Arthuso, von dem ich noch schon geschwärt ging. Und dann habe ich da festgestellt, dass der mythe national wurde die Geschichten und die viele Lützeburger oder besonders alle Lützeburger gingen gelesen, dass Lützeburger majoritärement aktiv Resistenz gemacht hätten gegen Preise, wenn ich Preise so, dann schäle ich mich mit den Lohr am Langage von dem Holz. Also aktiv Widerstand gelesen hätten. Und das wäre einfach das wäre absolut nicht vor. Lützeburger, die hätten ganz passiv und unbedeligt gewährt, wie der Krieg ging ausgehen, für dann Herr Nursi auf die Seite zu schlagen, die eben gewonnen hat. An ein ganz Parti so sagen. Ich war schwer raus. Und dann habe ich gedacht, da hat der Sturm von den Trüstungen hier im Land. Das ist überhaupt nicht geschickt. Da musst du einfach einen Artikel an Land schreiben, und ich habe das gemerkt. Auch keine Reaktion, so es kriegt. Und dann war ich da eben, und ich habe gesagt, das kannst du nicht so sehen lassen. Du musst einfach nur mal denken, den Souvenir musst du einfach nur schreiben. Was dann du mal da geschieht, ob das nicht mehr für den Kanner an den Kannskanner ist, ob sie denken, ob es sitzt, wo ich kann gucken gehen. Ich weiß nicht, aber ich muss das nur schreiben. Und ich bin kein Schriftsteller. Und so habe ich eine Hilfe gebraucht, weil ich denke, weiß, ich bleibe vorbei, dass es nicht gibt. Und dann habe ich den Römmens Rupp gefragt, der Römmens Rupp, der Kollege gewesen, der früher Chefredakteur am Lützburger Journal, wo die Zeit 2011 vor einem Bürgermeister zu leiden legte, ein guter Bürgermeister. Und dann der Rupp hat mich gesagt, weißt du was, geh bei den Jürgen Stolt, den Mächter da, der Jürgen, da sitzt den. Und der Jürgen Stolt, der hat an dem Brümmen gesagt, ja, also ich, das interessiert mich, ich meine, das gerne macht. Und wir haben uns getroffen. Der Jürgen kam mit einem Apparat, mit einem Mikro, und hat angefangen, mir vorzustellen. Und ich habe probiert, die vorhin zu empfinden. Und da konnte ich ein paar Dich drauf, konnte ich über eine E-Mail, konnte ich einen Text. Und ich muss sagen, Jürgen, hör mir das nicht, ich will. Ich habe mich, den Text von der Tempfert war auf Deutsch. Ich hatte natürlich plötzlich an dem Mikro geschwert. Und ich habe mein Spruch nicht so empfunden. Und da habe ich immer Dänisches gemerkt. Ich habe angefangen zu redigieren auf meinem Laptop. Und ich habe dem Jürgen geschickt. Und hier hat man ein paar Dich drauf, konnte ich dann sei schrieb rim, mal schrieb rim, aber auf enger Spruch, aber auf unendlichem Deutsch, aber da komme ich auf den richtigen Platz, weil ich komme ich am Deutschen hoffnungslos. Und so hat auf das KHK weitergegangen, und wie immer, bis der Krieg plus ou moins in der Dach hatten, und ich gehe ja auch nach Kante schreiben, weil ich muss viel zu verstehen, wie ich reagiert und wie wir waren, wie die Preise kommen, muss ich noch wissen, wie ich hier drauf war. Und ich habe das gemerkt, aber wie das fertig war, da hatte Jürgen, da hatten es ziemlich genug, doch nach anderen Sachen zu machen, wie mir zu helfen, ein Buch zu schreiben. Und du hast da ein Zeitchen Laie geblieben. Und da habe ich mich im Sinn, und da habe ich einen Kressi, der andere Mann gedurcht. Ich weiß nicht, ob Kressi, ich habe ihn noch nicht gesehen, also du. Nein, das fängt nicht an zu sehen. Kressi, der ist eine deutsche Schweizerin, die ich kennengelernt habe am Beruf. Und das am Computer, das am Deutschen, das am Englischen, das an der Kontabilität, also ein Bomb. Und das war d'accord. Und mit dem habe ich dann den ganzen Rest gemerkt, im selben System wie der Jürgen, mit Herrn Not Studien, der Sport und so weiter und so fort. Und Herrn Not habe ich aber darauf gehalten, einen kleinen Schutz zu machen, Probleme von Lützeburg lo. Weil der tut man von, ich habe meine große Reihe, hatte ich schon lange aufgeschafft. Und der Krieg, das war lange River mit Problemen, die uns Land lo hat, die lo haben wir mehr umher. Und da habe ich dann das geschrieben. Und ich wollte dann noch ein paar Sachen drin hängen, zum Beispiel die Energiespuren und so weiter. Mit der Hunde, der Jürgen und Cressida und an Freunde, die haben gesagt, na, komm, los, das sind. Das geht dann das Sujet. Und voilà. Und dann schon an Herrn Do nach den Artikel von Marthuso als Anhang drüber gehangen. An meinen Artikel, für das Leute, die ihre Erinnerung gelesen wussten, wissen, wie das aufgelaufen wäre. Und da habe ich dann die ganze Schrieb bei einem kleinen Stick dem Binsfeld bräuchte. Und ich hatte ein dolles Gefühl am Morgen, ich habe mir gedacht, was geht das da? Und ich hatte nie gedacht, dass ich denke, ja, wo so eine Audience ging sitzen, an einer Table rund. Also, merci, dass ihr alle kommen seid. Ich hoffe, dass ihr nicht so viel enttäuscht geht von unserer Jürgen. Merci.
Nee, das ist heute Anfang an einer Reaktion geschrieben und du hast gemerkt, oh, ich will es noch mehr erzählen und nicht weiter darüber geschafft. Oder habe ich das gefragt, wie hat er eigentlich entschieden, was relevant ist für das Buch von ihren Erinnerungen, aber was nicht, auch gerade Punkt der Zweiten Weltkrieg. Die hat wahrscheinlich noch ganz viele andere Ideen am Kopf gehabt, mit die hat müssen entschieden, okay, das da will ich gerne, dass in da rivalierst und da tut er nicht. Wie sind da vier gegangen, für zu wissen, was eben wichtig war?
Ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstehe. Ich habe das geschrieben, was man an den Kopf kommt. Natürlich instinktiv, das, was wichtig ist. Rein privates, das war nicht relevant für das ganze Bild. Wohl, mein Name kriegt zum Beispiel überhaupt mal kein privates, nicht aus der Familie mehr. Was ich gerne noch ein Ding machen, das über die Idee von mir auch zu so, auch von mir gut so schwätzen, die für mich unverständlich sind.
Du wirst auch später drauf kommen, mit der Frau mal den Herrn Michael Pauli. Wie betreust du dem Herrn Milos Seibur als Historiker? Was hier wert wird eigentlich so ein Buch von einem Zeitzeichen oder auch von einem Politiker für die Geschichtswissenschaft?
Ich meine,
ja, das sind.
Den Historiker als froh für alle Témoignage, die er kriegt. Das ist ganz klar, an es sind, wo ich höre, nun Jean Hamil ist heute in Memoire geschrieben, du weißt, egal, für welche Epoche, einfach prinzipiell immens froh darüber, weil Memoire von Politikern zu Lützeburg, die sind am Anfang extrem reich. Also vielleicht eine halbe Dose ging es so in über 200, ne weißt Das ist a priori die wichtigste Aussage. Ich schieße in der Wohlung vor, dass was ich von den dummen Memoiren habe, was ich davon zurückbehalten habe, das ist eine zweite Frage. Und die als Letzten ist nicht die wichtigste. Ich vermisse eine Reihe von Sachen dran, sind andere Sachen dran, wo ich fand, dass die als eine ganz subjektiver wie durchgestattet sind, das ist normal. Das ist bei Memoiren so. An den Historiker, das dem Historiker für das Land den Kontext zu setzen. Ich meine, dem Historiker sind eigentlich das Kontextualisierung. Ja. Aber die können recht. An vieles von dem, was da steht, weil es gibt schon noch ein Zweit, halte ich von dem Buch, nämlich alles, was nur im Zweiten Weltkrieg geschieht, das ist zu Lützburg nach Belgien nicht abgeschafft. Ja. Und da ist effektiv noch viel erbisch den Historiker. Und ich kann froh sein, dass er die Memoiren hat, die Memoiren hat, viel weiterzukommen.
Also das ist die gesehen als großen Gewinn. Das ist, wenn noch einer leid wäre, die Lust von hier Memoiren anzuschreiben, denn Herr Pauli ging sich aber verfrieren. Und Frau Loretta, Sie arbeiten seit mehreren Jahren mit Zeitzeugen. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wie Sie bei Ihrer Arbeit vorgehen und wie man auch Zeitzeugen eigentlich interviewt? Wie bringt man sie zum Reden?
Das ist die schwierigste Frage. Also prinzipiell, ich denke, das erste Gebot ist, dass man zuhören kann. Das ist das Allerwichtigste. Und dass man auch klare Absprachen trifft, also nicht thematisch, worum es geht, sondern dass es wirklich um das geht, was eine Person persönlich erlebt hat und erinnert und erinnern kann und erinnern möchte. Das ist ja auch nochmal ein Unterschied. Und prinzipiell, also bei den Interviews, die ich geführt habe in ganz unterschiedlichen Projekten, ist eigentlich das Vorgehen immer nach Möglichkeit immer dasselbe. Also dass eigentlich die allererste Frage immer lautet, erzählen Sie mir Ihr Leben oder erzählen Sie mir, wo, in was für eine Familie sind Sie hineingewachsen und erzählen Sie gerne chronologisch Ihr Leben. Und das auch für mich oder auch für die Interviews, die sich an der Methode der Oral History orientieren, eben auch diese erste Phase des freien Erzählens auch immer die allerwichtigste ist und wo nach Möglichkeit auch keine Unterbrechungen sein sollen, keine Nachfragen sein sollen, die kommen dann in der zweiten Phase. Also wenn sozusagen der Interviewpartner oder die Interviewpartnerin ihre Geschichte abgeschlossen hat, dann kommen die Nachfragen, die Dinge, die man nicht versteht oder Auslassungen. Und erst in der dritten Phase des Interviews kämen dann spezielle Fachfragen, die das Thema betreffen, warum man da ist. Also warum man das Interview eigentlich führt. Aber das ist in der Regel immer der gewünschte Ablauf. Ich muss dazu sagen, es funktioniert natürlich nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Das ist ja auch klar.
Und nun ist es ja so, dass Sie mit einer speziellen Form arbeiten, also mit Video-Interviews.
Ja.
Und besteht dadurch nicht die Gefahr, dass eine Kamera auf einen Menschen gerichtet ist, nicht die Gefahr der Inszenierung des eigenen Ichs, also nach dem Motto, huch, das Fernsehen ist da, ich muss jetzt eine spannende Geschichte erzählen?
Also ich habe das Gefühl, wobei ich spreche da als Filmemacherin, aber ich habe das Gefühl, die Kamera oder auch bei reinen Audio-Interviews, die nur mit einem Tonbandgerät und einem Mikrofon aufgenommen werden, das wird in der Regel überbewertet, also von Außenstehenden. Wenn man in dieser Interviewsituation ist, merkt man eigentlich recht schnell, dass es auch vergessen wird. Diese Inszenierung, ich glaube, die entsteht auch in, also jede Aufnahme ist natürlich eine gewisse Art von Inszenierung, natürlich. Aber dadurch, dass wir nicht das tun, was wir heute gemeinhin im Fernsehen sehen, wo wir ja Interviews sehen, wo innerhalb eines Satzes schon 5-mal aus unterschiedlichen Perspektiven die Person gezeigt wird, sowas machen wir nicht. Also wir befinden uns am liebsten natürlich bei den Menschen zu Hause in ihrer gewohnten Umgebung. Natürlich bauen wir dort eine Art Fernsehstudio auf mit Licht und Kamera und mit in der Regel 3 Personen, manchmal auch 4. Aber das ist relativ schnell vergessen. wenn die Aufmerksamkeit für die Person da ist, die spricht. Und das ist das Allerwichtigste.
Und wie verwerten Sie dann anschließend das Material? Wie gehen Sie damit um?
Also im Moment ist es so, also ich kann ja jetzt über die luxemburgischen Interviews sprechen, die in den letzten Jahren entstanden sind. Die sollen natürlich langfristig gesichert und auch zur Verfügung gestellt werden. Aber das ist eben noch ein relativ langer Prozess. Da gibt es meines Wissens noch keine endgültige Entscheidung. Auch die Auswertung ist natürlich der nächste Punkt, den wir sicherlich alle angehen müssen.
Ja, vielen Dank. Simon Beck, und ich finde ich ein gerne froh, und zwar, die sind ja lange auch noch sein, immer gewischt, und du hast froh, welche Rolle wird eine Zeit sein, eigentlich für die Vermittlung von der Geschichte an unserer Gesellschaft?
Die Frage kann ich auf zwei Niveaus beantworten, aber auf den zwei Niveaus ist die Antwort ein ganz groß. Wenn ich gucke, meine Schüler, wenn ich die Chance habe, sie mit Zeit in Kontakt zu bringen, die letzten ganz beeindruckende Erfahrung war mit zwei Palästinenserinnen aus einem Lehrer, aus dem Flüchtlingslehrer von Jenin. Sie sind begeistert, motiviert, frohen an erleben Geschichte oder denen leidige Geschichte ganz nah. Das natürlich schafft eine unkritische Distanz zu einem Problem. Der zweite, wo meine Meinung nach Zeit zeigen, eine immer mehr große Rolle, oder nicht immer mehr, aber eine riesige Rolle spielen, auch für mein Empfinden, Heinz, du zu viel ein groß, das bei so Sendungen Allergie durch Knopf mit History, wo ihr ja kaum einen wissenschaftlichen Historiker seid, mir immer eine Person, die betroffen ist, an die Kamera wirksam eine Träne wäscht oder so etwas mischt, für das es noch mehr beeindruckend soll gehen, auf für hier dann eine Authentizität zu gehen, dann eventuell auch eine Wissenschaftlichkeit, die sie nicht tut, auch noch nicht zu braucht, gehen dann Filme angeblendet an Dokumentären. Also das ist nicht mal so, dass Zeitzeichen viel mehr eng, ich ging aus meinem Fachsohn, eine Schüler eine Sprache haben, an viel mehr betreffen, weil sie da lief tun. Also sie haben einen ganz großen Einfluss.
Also das ist, wie du gesagt hast, das Wort Authentizität, oh Gott.
Das probiert nach Wort.
Aber auf jeden Fall ist das wichtig.
Ja.
Wie kann dann eine Gesellschaft sich eigentlich erinnern, wenn es keine Zeit sei, mir gehen? Wenn es zwischen nach Schrift gehen, wenn es zwischen nach Historiker gehen?
Dann erinnert sie sich auf einem anderen Niveau. Ich meine, der Michel hat für drüber gesagt, ich darf ihn zitieren, das hat mir als Formel gut gefallen, dem Historiker sein Erbicht als Konzeptualisierung. Wir wissen alle gut, was für unmöglich Möglichkeiten wir heute tun, Erinnerung zu speichern. Das ist natürlich nicht dasselbe wie ein Zeitzeichen, aber da könnte man mir nur den Geschichtswissenschaftler ans Spiel, den das für Zeitzeichen haben los tun. Auswert an den Kontext setzt, wie den auch immer ist. Damit kann ich d'accord sein oder nicht. Und ich meine, Herr Milius ist mit mir auch so nicht d'accord. Aber das ist ja nicht ein flott Beispiel für eine liebe Diskussion und eine liebe Gesellschaft.
Darf ich noch etwas so?
Selbstverständlich.
Also ich bin natürlich kein Historiker. Ich habe die Impression, dass es beim Historiker zwei Genres von Erbischte gibt. Das eine, das ist die wissenschaftliche Erbischte, wo man mit Akribie probiert festzuhalten, was wo, was effektiv wo und was nicht kann kontestiert gehen. Und die Wolle, die geht mit der Erbischte für die Historiker immer weiter gefordert und das Material geht immer mehr groß von Fällen, die etabliert sind. Und die zweite Wolle, das ist dann die Interpretation, die den Historiker von, aus den Fällen auflädt. Seine Meinung, für was ist das so geschieht? Was hat den, was von dem seine Motivation, wie ihn das und das gesucht hat oder gemacht hat? Und da denke ich natürlich an uns zwei Kollegen, Scuto und Arthuso. ich habe die Impression, dass sie einen exzellenten Arbeit gemacht haben, um am meisten zu wollen, an all Respekt. Aber dann haben sie, das hat gut recht, dann gehen sie hier Interpretation von diesen Eventen, wie das verwertet wird vor. Und das ist subjektiv, das ist nicht mehr wissenschaftlich. Da dürfen sie nicht so, ich bin ein Historiker, ich weiß das besser.
Boah. Frau Walz, sind Sie damit einverstanden?
Was heißt damit einverstanden? Also ich kenne natürlich dieses Problem, dass die Zeitzeugen um ihre eigene Geschichte fürchten, wenn sie von Historikern bearbeitet wird. Das ist einfach ein Phänomen, womit wir leben und womit wir arbeiten. Aber ich denke, jedes Zeitzeugengespräch, jedes Interview kann natürlich nur eine sehr subjektive Ebene haben. Die Interviews liefern für die Geschichte die Emotionen. Sie liefern das, was Geschichte, was in den Akten nicht stehen kann. Und es geht eigentlich darum, dass sich die Geschichtswissenschaft und die subjektiven Aussagen sich in der Weise ergänzen. Mhm. Aber es wird natürlich immer Situationen geben, wo eine einzelne Erinnerung an ein Ereignis im großen historischen Kontext einen anderen Schwerpunkt bekommt und ein anderes Bild bekommt. Und ich denke, dass unsere Aufgabe gerade bei der Auswertung von lebensgeschichtlichen Erinnerungen, von sehr subjektiven Erinnerungen, immer darin besteht, auch diese persönliche Aussage sehr stark zu achten und sie trotzdem in den Kontext zu stellen. Das kann manchmal schmerzhaft sein. Also es gibt Aussagen aus der Oral History Forschung, also die wirklich so weit gehen, dass man sagt, die Zeitzeugen fürchten um ihren Tod vor dem physischen Tod, weil man ihnen ihre Lebensgeschichte nimmt, weil man ihnen ihre Geschichte nimmt. Und das ist natürlich eine Herausforderung auch an uns, sage ich jetzt mal, damit sehr achtsam umzugehen und sehr genau hinzuschauen. Also wir dürfen auch nicht Fragmente nutzen aus Lebensgeschichten, sondern wir müssen, wenn wir in die Auswertung gehen, wirklich zunächst den gesamten Kontext dieser einen Lebensgeschichte, mit der wir arbeiten, auch versuchen zu verstehen.
Herr Pauli, dir wollt doch dazu etwas sagen.
Ja, es sind nämlich nicht gekommen mit der Trennung zwischen Fakten rekonstruieren, das Objektiv, und Interpretation, das Subjektiv. Beides als ein Konstrukt. Die Historiker sind sich heute durchaus bewusst, und das ist eigentlich ein ganz wichtiger Fortschritt an der Geschichtswissenschaft, dass die Historiker sich bewusst sind, dass sie Geschichte konstruieren. Es gibt eine ganz andere Beispiel, eine ganz andere Periode. Der Krippelkrieg zu Lützeburg. Als abgeschafft ging an den 1840er, 50er Jahren, wurde nach Zeitzeichen gauf aus dem Krippelkrieg. An den Nass von den demoligen Historiker Jean Engling etc. durchgestellt ging als ein Widerstand, eine Resistenz von den Lützeburger Bauern gegen einerseits aus nationalen Gründen, aus patriotischen Gründen, an andererseits aus religiösen Gründen. Ich will das nicht falsch machen. Ob schon ich heute weiß, dass die Nation 1798 nicht kann sagen, weil es gab keine Lützeburger Nation 1798. Aber den Historiker von 1840, 50, der war am Gang, eine Nation zu bilden, weil seit 1839 der Lützeburger Staat gibt, den sich eine Vergangenheit schafft, konstruiert. Es hat gedauert, bis der Gilbert Rausch, ein 50er Jahre vom 20. Jahrhundert, den eine ganz andere Interpretation vom Köppelkrieg bräuchte, und gesagt hat, nein, es waren soziale und ökonomische Ursachen, die Bauern dazu geführt haben, den Abstand zu machen. Es hat noch ein 20 Jahre gedauert, wenn nicht mehr, bis noch eine Art nachgewiesen hat, dass es auch mal das nicht so sehr war. das sind alles, wie soll ich so sagen, tiefgreifende Ursachen, die mitgespielt haben. Mit dem, was ausgelöst hat, das war wahrscheinlich Spionen, englische Spionen, österreichische Spionen, die die Bauern abgestöppelt haben, aber bezahlt haben. Für den Abstand zu machen.
Das soll dir nur halt. Um 20 Uhr, also da habe ich nicht das gesagt.
Das, und zwar gleichzeitig aber den Abstand zu Lützburg am Meisweg, an der Eifel, an der Campin, auf Flandern, das hast du aber kein Zufall, das ist praktisch dieselbe, der überall den Abstand ausbricht. Eben weil er ferngelenkt war. Ja. Das ist, weil eben halt neue Quellen da sind, die es erlauben, es nicht ähnlich zu sehen. Eben die Konstruktion davon ähnlich zu machen. Ja. Und ich meine, ähnlich muss ich gesehen, mit Perioden, die mir nur bei uns leiden. Ja. Es sind nur 75 Jahre hier, dass der Krieg ausgebrochen ist. Ja. Das sind immerhin 2-3 Generationen.
Also das heißt, wenn ich das richtig verstehe, die sind nicht d'accord die, mit der Trennung zwischen dem, was faktisch ist und was Interpretation ist, mit Beethoven zu summen, und so wie die Historiker am 19. Jahrhundert noch gedacht haben, wie es wirklich gewesen ist, das ist eine Vorstellung, die haut nicht mehr
absolut
in der Geschichtswissenschaft
ganz dominant richtig. Ist. Also Leopold von Ranke sagt, voilà, wie es wirklich gewesen ist, da kann heute kein wissenschaftlich schaffenden Historiker sich identifizieren. Weil ganz genau weiß, ich konstruiere den Zeitraum ist. Weil ein Genie weiß, dass er nicht alles kann, all Detail kann rekonstruieren. Das ist ja auch menschlich gar nicht denkbar. Ja? Mit der Versicht, dem, was den Sachen, die er weiß, einen Sinn zusammenhang zu geben. Die könnte er die Interpretation nennen. Ja? Er konstruiert also ein Geschichtsbild. Ja? Und ich meine, das muss man als bewusst sein. Das vielleicht etwas, was noch nicht an dem muss, weil auch für die Universitärwissenschaft, das eine relativ rezente Entwicklung ist. Ne? Auch was der Fedor genannt hat, was ist die überhaupt Erinnerung? Es gibt seit, ich meine, das ist noch 5 Jahre alt, ein Buch von Johannes Fried, ein Mittelalter, ein heute emeritierter Historiker, Mittelalterhistoriker von der Universität Frankfurt, über wie entsteht Erinnerung? Ne? An dem man Neurosciences argumentiert. Ich habe keine Ahnung davon. Ne? Das sind alles Fragen, die kann ich nicht einfach nur mal subjektiv und objektiv erledigen.
Ich finde, gesehen, dass Schittverein auch voll, dass du dazu so ein Win, weil da vielleicht direkt vielleicht doch unten ausschließend.
Mir?
Ja, ja, mir ist dann.
Bon. Also, aller Respekt. Ich bin von der Formation hier ein Ingenieur. Und für mich ist es entweder wissenschaftlich oder objektiv, man kann bewiesen gehen, oder das subjektiv. Und ich konstatiere, dass die Interpretationen, die Konstruktionen, wie die so, mit der Zeit immer weitergehen, die Interpretation oder die Konstruktion von mir Arthuso, die geht wahrscheinlich an 20 oder 30 Jahre von anderen jungen lützebäuerischen Historikern, die komplett ernst konstruiert. Ich habe das Wort subjektiv gebraucht, aber das haben wir nicht. Wir tun das vielleicht wissenschaftlich, aber für mich ist das eine Differenz. An der habe ich.
Wenn ich direkt darf antworten, Wissenschaft an der Science Humaine besteht an der Intersubjektivität. Das ist die Community Scientifique, mit der, an der ich mich bewege, die validiert mich auch so aufgrund von meinen Beweisen. Und meine Beweise sind, dass das, was ich so kann nur vollzugehen. Ja? Ich das kann zum Beispiel auch Memoiren holen, also Jean Hamilius schreibt das so. Ich habe aber vielleicht andere Memoiren, die es anders durchstellen. Und da muss ich als Historiker andere muss ich das rekuperieren, ich muss eine Quelle finden, wir können zu gucken, wer von den zwei hat dann noch recht, vielleicht haben sie alle beide recht, just gesehen, das ist eine andere Perspektive, das ist alles möglich.
Die Ode wird gesagt, Science Humaine. Ja. In dem Sinn, also scientifique, ich bewege mich als Ingenieur an der Science exakt, du hast an der Terminologie zwischen uns zwei vielleicht ein kleines Problem.
Das ist sicher, ich kann nicht von der Ingenieurie.
Nee, Madame Beck, die wollte noch etwas dazu
sagen. Ja, das ist für drinnen ein paar Mal angeklungen, was Erinnerung ist. Und ich habe ein paar Definitionen oder Zitationen noch gesicht, und ich fand von Großautoren wie Martin Walser, das formulieren, da will ich es zitieren. Der Martin Walser sieht, solange etwas ist, ist es nicht das, was es einmal sein wird. So fängt in sein autobiografischer Roman Der springende Brunnen an. Ob viel mehr eng, wenn ich der so salopper da weiß, so der Martin Walser und der Günter Grass in einem Zwiegespräch in der Zeit auch zum Thema Erinnerung Zeitzeugen. Wer nur ein Jahr jünger ist, hat keine Ahnung. Ja. Und dann zum Schluss sieht Hans-Ulrich Treichel, und ich fand das ein ganz interessanten Approche auch zu dem, was wir gerade diskutiert haben. Erinnern heißt, dem Abgelaufenen gegenwärtigen Sinn geben. Und ich meine, das ist vielleicht etwas, wo wir uns auch darüber erhalten. Aber zum Thema Zeitzeugen, vielleicht doch noch ein direkt froh und Madame Walz. Ich habe mich immer gefreut, die Leute, die dir vier und ihre Mikro hüten, die auch einer Fernsehsender, die ich noch nicht will nennen, vier und ihre Mikro hüten, sie ja allgemein, Anführungszeichen, Affer. Ging dann haut ein Lagerkommandant oder ein SS-Offizier, ging den auch gefroht gehen als Zeitzeugen, die Täter also.
Also ich habe solche Zeitzeugen nicht befragt, muss ich erstmal ganz klar sagen. Aber ich denke, es ist auch nicht so sehr die Aufgabe. Wie soll ich das sagen? Also wir können ja nicht richten, wer Täter und wer Opfer ist. Ich habe mich nie bemüht, zum Beispiel bei meinen Interviews über das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, ich habe mich nie bemüht, Täterinnen zu interviewen. Ich hätte das nicht gekonnt. Ich denke, es ist wichtig, und ich war immer sehr beruhigt darüber, dass es andere, auch Forschungsprojekte, auch Interviewprojekte mit den Täterinnen gab. Aber ich glaube, es gibt irgendwo auch eine Grenze, wie weit man selber in solchen Projekten gehen kann. Aber ich wollte eigentlich gerne nochmal auch zu Michel Pauli was sagen, also weil ich denke, es ist ein ganz wichtiges Stichwort, dass die Geschichte wird natürlich genauso wie die Erinnerung, wird sie natürlich konstruiert im Kontext der Geschichte und im Kontext der Zeit, in der wir leben, und auf der Basis des Wissens, das wir haben. Und eine wichtige Aufgabe der Geschichte besteht natürlich auch darin, oder der Geschichtswissenschaft besteht auch darin, den Wechsel der Perspektive vorzunehmen und damit eben auch die Geschichtsschreibung tatsächlich in manchen Teilen auch zu verändern. Das gibt, denke ich mal, historische Prozesse, wo das schwieriger ist, aber wenn ich zum Beispiel denke, die Geschichte des Frauen-KZ Ravensbrück, entschuldigen Sie, wenn ich das als Beispiel anführe, aber das war eben über 10 Jahre mein Forschungsobjekt, die ist natürlich zunächst geschrieben worden in der DDR, weil die Gedenkstätte Ravensbrück in der DDR lag. Nach der Wende musste diese Geschichte in der Tat komplett neu geschrieben werden. Also nicht die faktische Geschichte, aber alles, was drumherum ist. In der DDR war dieses Lager ein Lager, in dem Kommunistinnen waren, die solidarisch sich gegen die Herrschaft der SS gewehrt hat. Es wurde nie davon gesprochen, dass dort Jüdinnen waren, dass dort Sinti und Roma waren, dass dort Zeuginnen Jehovas waren. Also das heißt, das ist so für mich ein Beispiel. Und das andere, ich würde sehr gerne auch noch mal ganz grundsätzlich, vielleicht auch ein bisschen provozierend einwerfen, dass wir prinzipiell, ich in meiner Arbeit davon ausgehe, dass Erinnerung überhaupt nicht zuverlässig ist und dass Erinnerung auch grundsätzlich nicht unbedingt vertrauenswürdig ist, weil Erinnerung in einem Prozess stattfindet, in einem Kontext stattfindet und Erinnerung eben auch verformt werden kann. Und es ist sehr wichtig zu unterscheiden, ob ich jemand befrage über ein Ereignis, was sehr lange zurückliegt, ob jemand spricht, der an einem Ereignis direkt beteiligt war, ob er das beobachtet hat oder ob er das von anderen, die vielleicht nah dran waren, gehört hat. Und das ist bei der Bewertung solcher Aussagen für uns eben immer sehr, sehr, sehr wichtig, diese Rollenbestimmung des Zeitzeugen eben ganz genau vorzunehmen. Und das müssen wir auch im Interview erarbeiten.